Manchmal sind es so ganz kleine Sachen, die einen plötzlich bewegen. Als ich dieses Jahr unsere Krippe aufgestellt habe, da lag das Schäfchen mal wieder auf dem Rücken. Und ich wollte es doch irgendwo hinstellen, wo es dann feststand. Also habe ich es genommen und habe es an eine Stelle gestellt. Und es steht immer noch fest da. Aber nun steht es ganz nah an der Krippe. Und es hat den Eindruck, es stößt das Jesuskind an und sagt zu ihm, wer bist du denn? Und ich musste denken, so fängt eigentlich jede Beziehung an. Die Beziehung zu unserem Herrn, die Beziehung zu unseren Freunden, die Beziehung im Beruf, wo immer wir sind, wenn wir Menschen begegnen, ist das die erste Frage, wer bist du denn? Und heute die Predigt ist eigentlich insofern keine Predigt, sondern ich lese Auszüge aus einem Tagebuch. Aus dem Tagebuch von Jochen Klepper, von dem ist das Lied auch. Er weckt mich alle Morgen und viele andere, die heute noch in Gesangbüchern stehen. Das sind 1137 Seiten. Dauert also heute Morgen etwas länger. Aber keine Angst, werde ich natürlich nicht tun. Ich lese in Auszügen aus seinem Tagebücher von 1933 bis 1942. Ach, wieder mal nicht richtig. Oder ist, ach, aus. Dann rede ich lauter. Dann muss ich lauter reden. Ist das so laut genug? Wenn ich absinke, bitte Zeichen geben, fange ich wieder an zu schreien. Vor etwa 30 Jahren habe ich dieses Weihnachtsbuch mir gekauft und wieder nun lässt aus dem Dunkel die Weihnacht ihre Sterne funkeln. Es sind einige ganz normale Weihnachtsgeschichten drin. Aber ich stolperte dann darüber, Jochen Klepper Tagebuch Aufzeichnung, Auszüge. Mich hat berührt, mit welcher Innigkeit hier Weihnachten gefeiert wurde. Wie das schon im Dezember im Advent losging, die ganze Stimmung im Haus, die ganze Familie. Und wie dieser Mann versucht hat, wenn ich nur sage 33 bis 42, dann werden die meisten ahnen, dass das keine leichte Zeit war, seiner Familie Geborgenheit zu geben und seinen Glauben zu leben. Man merkte dann bald, dass so ganz gut wird das nicht ausgehen. Wir haben heute 70 Jahre Frieden. Wir können 70 Jahre in Frieden das Fest des Friedens feiern. Selbstverständlich ist das nicht. Und die Ereignisse in diesem Jahr und in den letzten Jahren haben mich wachgerufen. Ich habe gedacht, erinnere dich mal, da war doch was. Du solltest noch mal genauer nachsehen. Die Tagebuchauszüge habe ich immer noch. In seinem Tagebuch Aufzeichnung bin ich nur bis Seite 338 bis jetzt gekommen, weil ich nebenbei noch viel anderes lese und lesen will und lesen muss. Aber ich glaube, was in Menschen wirklich vorgeht, was Menschen mitmachen, wie sie mit Gott, mit dem Jesuskind ringen, um ihr Leben, um ihre Familie, um ihre Angehörigen. Ich hoffe, es wird uns berühren an diesem Weihnachten. Jochen Klepper selbst war Arier, aber er hat 1931 eine Witwe geheiratet, die Jüdin war. Und sie war Witwe eines jüdischen Zahnarztes. Aus dieser Ehe gingen zwei Mädchen hervor, die waren zu der Zeit, als er heiratete, knapp 10. Und sie waren beide Volljüdinnen. Man kann ahnen, was da in den nächsten Jahren auf sie zukommt. Jochen Klepper schreibt in seinem Tagebuch am 30. März 1933 und lese diese Stelle vor, die habe ich hier da schon gefunden, um klarzumachen, wir sind alles Kinder unserer Zeit. Wir können nicht so einfach den Finger heben und können sagen, wie konnte das passieren? Habt ihr das nicht gewusst? Für ihn hat die Frage, ob seine Frau Jüdin war oder nicht, überhaupt keine Rolle gespielt. Aber er hat geschrieben am 30. März 1933 in seinem Tagebuch, und mich hat die Stelle getroffen, ich sage mal, bist du noch zu retten oder was? Da schreibt er, ich bin kein Antisemit, weil kein Gläubiger Antisemit sein kann. Aber es geht weiter. Ich bin kein Philosemit, weil kein Gläubiger es sein kann. Viele Dinge kann man nur verstehen aus der Zeit heraus. Das kommt von denen, was wir wieder sagen, den Juden, den Amis, den Flüchtlingen, die Politiker. Jesus war Jude. Und heute hören wir schon wieder die Juden. So, jetzt beginne ich mit meinen Tagebuchaufzeichnungen, nicht mit meinen, von denen von Jochen Klepper. Am 23. Dezember 1933, einem Sonnabend, schreibt er, zum Dunkelwerden war ich schon daheim. Ich war noch einmal an unserem Garten vorübergegangen, und nun geht es an die schönste Arbeit des Jahres. Die großen Tabletts stehen bereit, mit Kerzen, den blank geriebenen Äpfel, macht heute auch, glaube ich, keiner mehr, dem Zuckerzeug, den Kästen mit dem Christbaumschmuck. In der Tischküche stehen die Tische voll frisch geputzten Silbers. Damals muss man noch Silber putzen, da sparen sich die meisten Menschen, weil sie kein Silber mehr haben. Auf die Leuchter sind neue Kerzen gesteckt, Schränke und Schübe sind verschlossen, die Geschenke geheim zu halten. Der Baum steht schon in meinem Zimmer. Und um seinetwillen, so groß und mächtig ist die Tanne, müssen allerlei Veränderungen vorgenommen werden, die mit den vertrauten Sachen der Wohnung doch noch etwas Festliches und Neues geben. In der Diele wird ein großer Tannenzweig mit Lametta angebracht. Weißt du noch, was Lametta ist? Nö, ne? Früher war das so Glitzerzeug, kleingeschnittene Goldfäden, der ganze Baum, der glitzerte nur so. Das war eine Freude, man kann ja einfach reinwerfen. Aber das kann man sich vorstellen, ich konnte es mir vorstellen, wie da mit Herz und Seele Weihnachten vorbereitet wurde. Der Putto im Schlafzimmer, Putto, da ist ein Engel, hält Tanne im Arm. Große Vasen voller Wintergrün. Was muss im Leben wohl geschehen, bis alle diese Freundlichkeit nicht mehr auf einen wirkt? Stellt er sich diese Frage im Dezember 1933. Die alten Dinge sind so schön, dass Bilder sich ergeben, die man niemals gewaltsam arrangieren kann. Wie Hanni ist seine Frau Renate, von ihm nur Hanni genannt, die Tochter, die mit ihm bis zum Ende zusammen ist, Renate, Reni genannt oder Renale, dass jemand gleich weiß, wenn die Namen wieder auftauchen. Wie Hanni und ich es überhaupt ablehnen, Stimmungen zu erzwingen. Das ist dann Gefühlsduselei, wenn man meint, man muss Heiligabend in Tränen auch. Wenn das so ist, ist das so. Aber das ist nicht, kann, darf nicht gemacht, nicht aufgesetzt sein. 24. Dezember 1933, Sonntag. Welch ein Zufall. Sonntag wie heute. Man macht sich leicht den Vorwurf, sich in die pittoresken Dinge des Weihnachtsfestes zu verlieben. Pittoresk brauchen wir heute auch nicht mehr so oft, heißt malerisch. Aber es steht doch mehr dahinter, wenn man die lieben Züge jener Stunden festhalten möchte. Nämlich das Erstaunen, dass nach allem Leiden und Zerstörung eines Jahres so viel Freude, Wärme, Behagen, Glanz wiederkehrt. Die Sphäre der Sitte und des Glaubens stehen nicht gegeneinander. Mit Sitte meint er das, was wir so erleben, draußen Weihnachtsmärkte, Lichterketten, gegenseitig sich beschenken. Warum macht man das? Er sagt, das steht nicht gegeneinander. Das Fest des Glaubens duldet auch das andere, die tiefere, schwerere, festere Schicht des Glaubens trägt auch die zartere, leichtere. Jetzt kommt's. Die Sitte ohne Glauben ist ja doch eine Kerze, die nicht angezündet ist. Das Fest der Sitte appelliert an die Vergebung. Das des Glaubens besitzt sie. Wäre schon was zum Nachdenken heute Abend, wenn es ein bisschen länger werden sollte. Das drückt alle Nähe und Unterscheidung der beiden Feste aus. Ich kann nicht sagen, dass ich Weihnachten religiöser gestimmt wäre als sonst. Aber dass die Bibelworte, von denen ich das ganze Jahr über lebe, mich plötzlich von überall umgeben, das führt die beiden Feste zusammen. Das ist was anderes als irgendwo Weihnachten mal Odo Fröhliche singen. Sondern da muss ja etwas sein. Wie kann ich mich erinnern, wenn ich die Bibel gar nicht kenne, ganze Jahr nicht in die Hand genommen, steht wohl verwahrt im Schrank. Das ist noch ein Mensch, den wir seinem Leben weiteren Weg begleiten werden, der seinen Weg, sage ich, mit Gott und mit Jesus gegangen ist. In die Christnacht gehe ich um der Lieder und der biblischen Geschichten und Sprüche willen. Er geht also hin, weil er biblische Geschichte hört, weil er Lieder hört, die ihn berühren, die ihn erinnern und nicht, weil andere ihn sehen und weil es so Sitte ist, weil es so Brauch ist. Um Weihnachten erweist sich, ob man vergrämt, verbittert, hoffnungslos ist oder ob das Leben und Gott, der es uns gab, uns ganz bestimmen. Man kann Weihnachten eigentlich nur feiern, wenn Gott, der uns das Leben gegeben hat und uns am Leben erhält, unser Leben auch bestimmen kann. 26. Dezember 1933, Dienstag, zweiter Weihnachtsfeiertag. Wenn die großen Stunden, die den anderen gehören, vorüber sind, stellt sich für einen selbst nicht das Gefühl ein, dass etwas Schönes gar zu schnell verging. Man freut sich der tiefen Ruhe, mit der nun die Festtage für einen selbst bestimmt sind. Vormittage, an denen kein Laut sich regt, frisch geordnete Blumen in einem Zimmer schmücken, das Silber am Christbaum leise weht und zittert, Lametta. An die schönen Zeiten zu Hause erinnert mich die Stunden nach Tisch. Das frühe Dunkelwerden über freundlichen Gesprächen, nicht draußen, freundliche Gespräche im Kreis der Familien, alle in großen Sesseln, um den Christbaum, durch Beuthen, das ist eine Heimatstadt. Ich habe es nicht gefunden, er lebt in Berlin, Beuthen ist an der Oder, kann nicht allzu weit entfernt gewesen sein. In der Nähe von zwei Städten, kannte ich auch beide nicht, also müsste ich immer, wenn er will, suchen. Durch Beuthen ist so viel in mein Herz gelegt, wovon ich zeitlebens zehren werde und wovon ich nur wünschen kann, dass es unseren Kindern auch ins Herz gelegt würde. Das ist so wichtig, machen wir uns keine Vorstellung. Er schreibt das hier in einem Satz. Ich erinnere mich an eine Weihnachtspredigt von einem stocknüchternen jungen Vikar. Später mit ihm, ich dachte, Lachen geht ja im Keller, aber ganz lieber Mensch. Er sagte, macht euch nichts vor, wenn wir das nicht weitergeben, was wir hier leben, an Traditionen, an Bindungen. Es wird nie wieder hochkommen. Wenn das abreißt, ist es gestorben. Das ist schwer, es neu zu wecken. Dann müssen wir von vorne wieder anfangen. 28. Dezember 1933, Donnerstag. Die Arbeitstage zwischen den Festen sind keineswegs ohne Reiz. Die dunklen Stube früh sind voll Tannenduft. Nachmittags erwartet einen der Teetisch bei dem Weihnachtsbaum. Die Kinder sind mit ihren Weihnachtssachen beschäftigt oder auf der Eisbahn. Hanni liest. Und heute kam zu uns Eremiten sogar vom späten Nachmittag bis in die späteren Abendstunden Besuch. Bekannte von Hanni, meine Tante Lena, die in erster Ehe mit einem Juden verheiratet war, und ihr Mann. Bei den Gesprächen stellte sich etwas heraus, dass alle Juden oder mit Juden verbundene von ganz bestimmten Gesprächen mit Hitler und Göring träumten. Das ist so etwas wie Stockholm-Syndrom, dass die Leute ihre Peiniger verstehen wollen. Noch nie habe ich mich vor dem neuen Leiden und Wirren, die ein neues Jahr wohl unabwendbar bringen muss, so gefürchtet wie vor dieser Jahreswende. Die Behutsamkeit, mit der man die Idyll dieser lieben Tage genießt, sagt genug, was unter den friedlichen Stunden an Unruhe und Kummer verborgen liegt. Die Dankbarkeit ist nicht weniger echt als die Schwermut. Die Weihnachtszeit von Fantasien, Träumereien, Ahnungen, Symbolen, Überquellen scheint mir allmählich in religiöser Hinsicht die nüchternste Tat Gottes an den Menschen zu sein. Ganz genau wird uns erwiesen, was wir an Gottes Offenbarung, die nur im Verborgenen geschehen, fassen können und welche Vorstellung von Gott uns tragbar ist. Durch alle Ahnung, Spekulationen und Theorien zieht Gott einen Strich. Er ist Schriftsteller, ein Strich ziehen, das kennt er. Wenn er einen Roman geschrieben hat, muss die Hälfte gestrichen werden. Ein Weihnachtsaufsatz von Karl Barth bestätigt mir im Gegensatz zu den Predigten, in der Kirche, meine Gedanken. Gott hat uns ein Zeichen gegeben. Das einzige Bild, das er duldet. Alle anderen Bilder, die wir uns von Gott machen, tragen tiefen Unfrieden in sich. Erinnern wir uns, es gibt ein Bilderverbot. Wir sollen uns kein Bild von ihm machen. Aber wir haben ein Bild. Jesus, der, wie wir klein war, hilflos war, lernen musste, oder sein ganzes Leben einschließlich seines Todes für uns gelebt hat. Wir machen einen kleinen Sprung. 6. Dezember 1939, Mittwoch. Da ist einiges zwischen passiert. Heute gelangte die Reichskleiderkarte. Wer weiß, was Reichskleiderkarte ist? Auch du nicht? In bewirtschafteten Volkswirtschaften, in Kriegszeiten, in Notzeiten, kann man nicht kaufen, was wenig zu kaufen gibt. Und da gibt es vom Staat verordnet Kleiderkarten, die kann man, hat man dann, da steht dann drauf, du, Barbara, darfst dir hierauf einen Mantel kaufen, wenn du einen kriegst. Also so, das, und da gibt es dann auch für Lebensmittel, gibt es für alle möglichen Sachen. Alles ist bewirtschaftet. Die Reichskleiderkarte kommt zur Verteilung, auf die man seine gesamte Kleidung zu beziehen hat. Im Rathause hingen bereits zwei große Plakate. Und da läuft mir ein Schauer am Rücken runter. Zwei große Plakate, auf denen stand, Juden erhalten keine Kleiderkarte. Hanni und Renele waren auf meiner Familienkartothekkarte bereits gestrichen. Der Beamte sagte mir, es muss ja später eine Regelung kommen. So geht es ja nicht. Also nicht, dass alle da herzlos waren. Diese Beamten waren schon noch Menschen, haben mitgefühlt. Aber auch sie haben sich nicht vorstellen können, was dafür, ich möchte das Wort nicht nehmen, für Satans Braten an der Regierung waren. 8. Dezember 1939. Heute war ehrlich erregt und bekümmert Frau Dr. E. in Klammern NSV. Das weiß keiner, was das ist. Musste ich auch erstmal ins Internet gehen. Nationalsozialistisch heißt alles, NSK, Kraftverbund, Nationalsozialistische Volkswohlfahrt. Das war ein Verein, der sich schon immer um die Menschen gekümmert hat und zu der Zeit übernommen hat, die Verteilung der Karten. War so auf Frau Dr. E. NSV bei mir, die neuen Lebensmittelkarten zu bringen. Auch auf diesem einschneidenden Gebiet nun Sonderregelungen für Hanni und Reni. Es soll sich um einen Aufdruck des roten J's auf ihre Karte handeln. Damit fing es ja noch harmlos an. Besondere Einkaufszeiten, Entzug der Rationen an Schokolade und Pfefferkuchen. Am Dienstag wird den Juden das Nähere auf der Kartenstelle bekannt gegeben. Mögen keine entscheidenden Beschränkungen der Ernährung kommen. Wann wird das ein Ende haben? Renales Sache in der Schweiz, Schweigen. Das heißt, nachdem ihre Schwester Brigitte über Schweden flüchten konnte nach England, hat man mit Renale sich noch Zeit gelassen. Auch die haben noch nicht erkannt, was die Stunde geschlagen hatte. 1939, 12. Dezember, da war Krieg. Und Brigitte hat es gerade eben noch vor Ausbruch des Krieges geschafft, rauszukommen. Jetzt versucht man für Renale einen Fluchtweg zu finden. Mit Hanni bei der Kartenstelle zu der für Juden festgesetzten Zeit. Die beauftragten Unterbeamten, freundlich und höflich, wollten auch ruhig die Kartenausstellung hinauszögern, bis ich auf dem Ministerium war, wohin ich am Donnerstag bestellt bin. Also er war ein bekannter Schriftsteller, sonst ist eh ein Wunder, dass sie so lange noch gemeinsam leben konnten und nicht weiter belästigt waren. Die Kleiderkarte bleibt Hanni und Reni also verweigert. Die Einschränkungen für die Lebensmittelkarte sind folgende. Wegfall von seltenen Lebensmitteln wie zum Beispiel Reis, Kürzung der Butter- und Fleischrationen, keine Sonderzuteilungen wie Schokolade, Pfefferkuchen zu Weihnachten. December 23, 1941. Es ist noch einmal so unsagbar schön in allem namenlos Schweren und ist doch nur wie das Feiern einer Erinnerung. Wir haben ja das Kind, das sich noch so zu freuen vermag. 1941 war das Kind übrigens ziemlich genau 19 Jahre alt. So zu freuen vermag, in der ganzen Härte seines Schicksals, das so sehr Kind geblieben, immer mehr mein Kind geworden ist. Und Gott redet und redet im Herzen, dass nur noch eine Qual ist. 24. Dezember 1941, Mittwoch, Heiliger Abend. Hin zur Heiligen Nacht, das war ein Fachausdruck, hin zur Kirche, hin zur Heiligen Nacht, die ja nicht die fröhliche und die glückliche, sondern eben die heilige Nacht heißt und den furchtbarsten Ernst zu bergen vermag. Wir gingen alle vier zur Kirche. Nicht, dass die Brigitte wieder da war, sondern habe auch erstmal nachlesen müssen. Die vierte war, damals hatte man gerne Mädchen, die waren vom Reichsarbeitsdienst vermittelt, kosten fast nichts. Wir waren alle vier zur Kirche, zur zweiten Christmette um 6, weil wir es ja lieben, die große Feier wirklich auf dem Abend des Heiligen Abends fällt. Als die Glocken läuteten, saßen wir schon in der Kirche. Jedoch nicht auf dem gewohnten Platz, sondern dahinter. Weil Renale mit ihrem gelben J auf dem Mantel verborgen sein wollte. Verstehen wir, was das bedeutet? Und die haben auch schon mehr gewusst, was da noch kommt. Und die Christpredigt enthielt einen Abschnitt über den Gott, der Rat und Hilfe weiß, wo wir keinen Ausweg mehr sehen, der zu uns hingesprochen war. Auch sonst gedachte die Predigt diesmal aller, die mit schwerem Herzen der Weihnacht entgegensehen. Da standen die meisten Männer schon irgendwo im Krieg. Und die Predigten waren nicht immer wie da. Da gab es auch eine deutsche Reichskirche. All das Qualvolle dieser Weihnacht musste durchlitten sein, als ich, Hanni und Renale noch einmal neben mir in der Christnacht saß. Dann gelang es, so schön wie jedes Jahr für unser Kind, den Heiligen Abend zu feiern. Jetzt kommt die Schilderung, was da alles passiert ist. Und dann schon ziemlich spät. Und nach abermals einer Stunde gab es ein Singen. Und weil ich zwei so wackere Sänger neben mir hatte, war es ein großes Singen. Weit über stille Nacht. O du Fröhliche, vom Himmel hoch, gelobt seist du Jesus Christ. Lob Gott, ihr Christen, allzugleich. Nun singet und seid froh. Dies ist die Nacht, da mir erschienen hinaus. So war's Mitternacht. Können wir uns vorstellen, dass sie so gegen 22 Uhr angefangen sind zu singen und dann war es nach Mitternacht? Sternenreiche, stürmische Nacht, doch im dunklen Weihnachtszimmer leuchtete es rot-golden vom Christbaum her. Renales Augen hatten den ganzen heiligen Abend wieder den alten Glanz gehabt. 19 Jahre. Und Weihnachten leuchten ihre Augen wieder. Haben den Glanz, kindlichen Glanz, können sich kindlich freuen. Hanni aber kam vor dem Fest Zweifel an unserem Entschluss zum Tode. Ich aber vermag zu Gott nur zu beten und sterben zu lassen, ehe die große, mir unausweichlich scheinende Stunde der äußersten Versuchung kommt, der ich nicht mehr zu widerstehen vermag. So habe ich es Weihnachten noch nie gebetet und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ganz gewiss kann Gott aus der äußersten Qual erretten, aber zu dieser Weihnacht und mancher hat er viele, viele an sie durch die Menschen ausliefern lassen. Das ist nicht das Entscheidende. In Römer 1 steht alles. Römer 8.
Ich lese euch aus Römer 8 die Verse 18 bis 39. Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet und die Gott an uns offenbar machen will. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott offenbart, wer seine Kinder sind. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht aus eigenem Antrieb, sondern Gott hat es so bestimmt. Damit ist aber eine Hoffnung verbunden, die Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst aus der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit wird und dass sie so zu der Freiheit gelangt, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen bis heute. Und nicht nur sie. Uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Heiligen Geist empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen wir auch noch in unserem Innern, denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt und dabei unseren Leib von der Vergänglichkeit erlöst. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles Hoffnung und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht? Wenn wir dagegen auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, dann müssen wir geduldig darauf warten. In gleicher Weise steht uns der Geist dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen und auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein, in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Aber Gott weiß ja, was in unseren Herzen vorgeht. Er versteht, worum es dem Geist geht. Denn der Geist tritt vor Gott für die Heiligen ein. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Es sind die Menschen, die er nach seinem Plan berufen hat. Er hat sie schon im Vorhinein ausgewählt. Schon im Voraus hat er sie dazu bestimmt, neu gestaltet zu werden, und zwar so, dass sie dem Bild seines Sohnes gleichen. Denn der sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Wen Gott so im Voraus bestimmt hat, den hat er auch berufen. Und wen er berufen hat, den hat er auch für gerecht erklärt. Und wen er für gerecht erklärt hat, dem hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was sollen wir noch mehr sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern er hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber seinen Sohn geschenkt hat, wird er uns dann nicht auch alles andere schenken? Wer kann also Anklage erheben gegen die Menschen, die Gott ausgewählt hat? Gott selbst erklärt sie doch für gerecht. Wer wird das Urteil sprechen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt wurde, der an der rechten Seite Gottes sitzt und der für uns eintritt. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leid, Angst oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder gar die Hinrichtung? Schließlich heißt es ja in der Heiligen Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht, denn wir werden behandelt wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Doch aus all dem gehen wir als strahlende Sieger hervor. Das haben wir dem zu verdanken, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, nicht der Tod und auch nicht das Leben, keine Engel und keine unsichtbaren Mächte. Nichts Gegenwärtiges und auch nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt.
Das Finale kündigt sich an. 25. Dezember 1941, erster Weihnachtsfeiertag. Wir, Hanni und ich, waren in der Kirche, einem großen Gottesdienst mit dem Abendmahl. Wir waren auch zum Abendmahl. Also man erfährt, sie hat sich taufen lassen. Sie war schon, glaube ich, seit 1936 Christin. Wie auch ihre Tochter. Obwohl mich Angst und Entsetzen noch im Gottesdienst zurückzuhalten drohten, Angst, dass wir nicht zum Abendmahl gehen dürften. Aber noch ist die Hoffnung, dass Gott uns, auch wenn er uns den Menschen übergibt, in der Stunde der Versuchung bewahrt vor uns selbst. Es war das erschütterndste Abendmahl, dessen ich mich erinnern kann. Hanni hatte sich ein stilles Weihnachten gewünscht. Wir waren ganz für uns, nur wir drei. Da freilich nahmen die Gespräche die Wendung zum Schwersten, denn in den Herzen, in jedem von uns dreien, mahnt und ruft Gott. Um nichts anderes geht es, zu Weihnachten auszulöschen. Nicht zu sterben, sondern auszulöschen in aller Qual und allem Elend, die Gott auch für die Seinen kommen ließ und lässt. Und einzugehen allein in sein Licht, indes das Menschliche im Herzen zerbricht. Achter Dezember 1942. Ich war bei Frick, Frick war damals Reichsinnenminister. Es war der, der überhaupt ermöglicht hat, dass Adolf Hitler gewählt werden konnte, weil er Österreicher war. Sieht man gleich mal, welchen Dank der Führer ihm verpflichtet war. Er hat seine schützende Hand übrigens über die Familie gehalten. Er, schreibt Klepper, will Renate aus Deutschland heraushelfen. Aber hier kann er nicht mehr schützen. Niemand kann es. Und Frick sagt, noch ist ihre Frau durch die Ehe mit ihnen geschützt. Aber es sind Bestrebungen im Gange, die Zwangsscheidung durchsetzen sollen. Und das bedeutet nach der Scheidung gleich die Deportation des jüdischen Teils. Und Deportation in diesem Fall heißt dann Gaskammer. Gott weiß, schreibt Klepper, dass sie es nicht ertragen kann, Hanni und das Kind in diese grausamste und grausigste aller Deportationen gehen zu lassen. Er war da eigentlich nicht von betroffen. Er war nicht verfolgt. Scheidung, Frau und Kind gehen ab in den Tod und man stellt sich vor, er lebt dann lustig weiter. Aber er sagt, nein, ich kann es nicht. Gott weiß aber auch, dass ich alles von ihm annehmen will, an Prüfung und Gericht, wenn ich nur Hanni und das Kind notdürftig geborgen weiß. Den Gedanken an Flucht, viele fliehen jetzt und welche furchtbaren Maßnahmen werden sich gegen sie und ihre Beschützer wenden, hat Renale aufgegeben. Also die Tochter hatte noch an den mitgespielt zu flüchten. Verweigert der Sicherheitsdienst trotz Fricks Fürsprache die Ausreise, so will sie mit uns sterben. Dann bleibt uns auch nur noch eine ganz kleine Frist für letzte Erledigung. So nah und groß ist dann die Gefahr. Gelingt Renales Ausreise, so will das Kind in all seinem Kummer noch weiterleben. Dann bleibt uns auch noch eine kleine Frist und ich werde mir noch Informationen über den Zeitpunkt der Scheidungsmaßnahme von Dräger beschaffen. Eine entfernte, noch so verklausulierte Andeutung. Das Letzte ist besprochen. Noch schreibe ich dies in der Hoffnung, dass ich es dereinst, den Weg meines Lebens, Gottes Weg in meinem Leben überblickend, wiederlesen werde. Gott ist größer als unser Herz. Das Wort soll uns noch in den Tod begleiten. 10. Dezember 1942. Nachmittags die Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst. Wir sterben nun. Ach, auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Konkret, sie haben den Gashahn aufgedreht. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben. Gesegnete Weihnachten.